Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, egal ob ihr über Spotify, Deezer, Audible oder Apple Podcast zuhört oder von anderswo eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Wir betreten heute erneut die magische Welt von Harry Potter durch eine Tür in unserer Muggelwelt. Und in diesem Fall ist es eine elektrische Glastür, die wir an einem so alten Gebäude eigentlich gar nicht erwarten. Aber lasst euch überraschen und kommt mit mir mit nach Durham. Ja, lasst uns heute nach Nordengland reisen, nachdem wir in der vergangenen Folge noch eher im Süden der Insel unterwegs waren. Zuletzt hatte ich euch ja von der Familie Dursley und dem Ligusterweg erzählt und heute wird es wieder magischer. Also wir sind jetzt nicht mehr bei der, muggelhaften Familie Dursley unterwegs, sondern diese Glastür, von der ich eben sprach, die führt uns eigentlich direkt nach Hogwarts. Und zwar besuchen wir heute den Drehort von Professor McGonagalls Klassenzimmer und den Innenhof, in dem Ron Schnecken erbrach. Auch die Flure, die wir heute zu sehen oder zu hören bekommen, werden uns bekannt vorkommen. Und der Fokus liegt dabei heute hauptsächlich auf Harry Potter und der Stein der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Genau. Ich möchte mit euch nach Durham. Ich hatte ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich von meinem vergangenen Urlaub erzählen möchte und der ist noch gar nicht lange her. Und zwar war ich tatsächlich im Mai in England, in Nordengland und habe Urlaub gemacht in York. Also York war der Ausgangspunkt all meiner Unternehmungen und es war ein wirklich schöner Urlaub. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt, aber im Großen und Ganzen war es wirklich gut. So ein bisschen britischen Regen kann man gut vertragen, denke ich. Und tatsächlich war der Tag, an dem ich in Durham war, sehr verregnet. Das hatte ich dann aber irgendwie so eingeplant. Das machte Sinn. Ich hatte andere Outdoor-Aktivitäten vor und in Durham wollte ich hauptsächlich die Kathedrale sehen. Und dementsprechend habe ich mich entschieden, an einem etwas verregneten Tag dorthin zu fahren. Ich glaube, man hätte bei Sonnenschein da noch viel mehr sehen und machen können. Aber mein Fokus war eben auf der Kathedrale und deswegen war das völlig in Ordnung, auch an einem, britischen Rainy Day dort zu sein. Ja, also ich denke, ich erzähle euch erstmal ein bisschen was zu Durham. Durham, ja, auch von der Aussprache ein bisschen schwierig für mich, wie alle britischen Wörter oder Städtenamen. Alles immer nicht so einfach. Ich dachte erst, es heißt Durham, so wie der Schinkenham. Aber sie sprechen das eher kurz aus und betonen eher die erste Silbe und dann ist es sowas wie Durham. Aber ja, ich denke, ihr versteht, wovon ich rede. Im Grunde relativ nahe am geschriebenen Schriftbild die Aussprache. Das haben wir in England ja eindeutig nicht immer so. Durham ist eine mittelalterliche Universitätsstadt, die mitten in der Schleife des Flusses Weir liegt. Das ist wirklich, wenn man von oben drauf schaut, quasi, dass die Altstadt und das alte Gebäudeensemble, was auf dem Burgberg liegt, mitten in dieser Flussschleife liegt. Und es war natürlich früher auch strategisch ein sehr guter Ausgangspunkt. Denn wenn wir uns mal anschauen, was dort alles so liegt, dann sehen wir, dass es da zum einen die Kathedrale gibt, aber auch eine Burg und eine Universität. Und dieses Gebäudeensemble gehört tatsächlich zum UNESCO-Welterbe. Sind sehr alte, sehr schöne Gebäude und waren damals eben auch da, um die Region vor Feinden zu schützen, erhöht auf diesem Burgberg von Wasser umgeben, wie man eben früher strategisch gute Plätze für Siedlungsorte auswählte. Genau, die Universität von Durham, von der ich eben sprach, die ist tatsächlich nach Oxford und Cambridge, was ja sehr bekannte Universitäten in Großbritannien sind, ist das die drittälteste Universität in England. Ich bin nach Durham tatsächlich mit dem Zug gefahren und wie gesagt, von York ausgehend. Das ist tatsächlich vielleicht nochmal eine Sache, auf die ich kurz eingehen kann. Ich hatte ja schon mal angesprochen, dass ich manchmal in England mit dem Auto unterwegs bin, manchmal mit dem Zug, tatsächlich meist mit Freunden im Auto und wenn ich alleine unterwegs bin, gerne im öffentlichen Nahverkehr mit Bussen und Zügen. Das liegt so ein bisschen daran, dass ich mich noch nicht überwunden habe, im Linksverkehr mit einem Auto zu fahren. Ich habe große Schwierigkeiten, schon als Fußgänger im Linksverkehr mich durch England zu bewegen. Auch interessanter Fakt, vielleicht zwar irgendwie logisch, aber eine Sache, über die man nicht unbedingt nachdenkt, wenn ihr in England unterwegs seid und auf einem Gehweg lauft, ihr müsst immer links laufen. Es ist ja Linksverkehr, nicht wie bei uns rechts. Und das führt sehr schnell zu Verwirrung oder man läuft immer sehr schnell in Leute rein, die einem dann irgendwie auf der falschen Seite entgegenkommen, weil man selbst auf der falschen Seite läuft, wenn ihr versteht, was ich meine. Das braucht eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Ich glaube, die Einheimischen sind es sehr gewohnt, dass die Ausländer auf der falschen Seite laufen. Daran erkennt man Ausländer in England, glaube ich, auch sehr schnell. Und genau, das ist schon eine Sache, die bei mir sehr viel Gewöhnung braucht, zu begreifen, zu welcher Seite ich schauen muss, wenn ich an der Straße stehe. Auch das fällt mir nicht ganz so leicht. Auch da haben sie für die Ausländer tatsächlich Beschriftungen auf die Straße gemacht, wo oft steht irgendwie look left, look right, sodass du genau weißt, von wo jetzt die Autos kommen. Dadurch, dass mir das als Fußgänger schon nicht so leicht fällt, weiß ich nicht genau, wie leicht das für mich jetzt wäre als jemand, der in einem Auto sitzt. Zudem kommt noch dazu, dass ich gerne Schaltwagen fahre und wenn dann die Schaltung auch noch an der falschen Seite ist, ich bin Rechtshänder, ich kann mir das alles ein bisschen schwer vorstellen. Ist aber eine Sache, die ich gerne nochmal machen möchte irgendwann in England mit dem Auto fahren. Aber bis jetzt tatsächlich, wenn ich allein in England unterwegs war, sehr gerne mit Bus und Bahn. Und da kommt man in England sehr gut zurecht. Ich rede jetzt mal von England, natürlich meine ich ganz Großbritannien. Das Verkehrssystem ist gut ausgebaut im Großen und Ganzen. Auf den Dörfern ist das ähnlich wie in Deutschland. Da hat man auch seine Schwierigkeiten. Na, was heißt Schwierigkeiten? Da fahren schon Busse, aber die fahren halt nicht sehr regelmäßig oder nicht so häufig, wie man das vielleicht gerne hätte. Und wenn man sich dann so einen kleinen süßen Ort anguckt, so wie ich letzte Woche zum Beispiel von den Cotswolds gesprochen hatte, die ja so schön sind, wenn man dort vor Ort ist und ja von einem Ort zum anderen fahren möchte, dann fahren die Busse da einfach nicht so häufig. Also ich glaube, da lohnt es sich wirklich mit einem Auto zu fahren. Auf der anderen Seite, die Cotswolds sind so stark frequentiert, dass es da manchmal auch schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. Also es hat alles so sein Für und Wider. Ja, also in einigen Regionen ist ein Auto schon wirklich von Vorteil. Aber ich muss sagen, auch im letzten Urlaub von York als Ausgangspunkt war alles, was ich mir vorgenommen hatte, gut zu erreichen. Mit verschiedenen Möglichkeiten. Busfahren ist in England wirklich eine tolle Geschichte, finde ich, gut ausgebaut und sehr günstig. Zugfahren ist dagegen tatsächlich eher teuer. Also muss man so sagen, wie es ist. Ich finde, wenn ich in England im Urlaub unterwegs bin, gebe ich einen Großteil des Urlaubsgeldes tatsächlich für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr aus. Und das sind dann, wie gesagt, nicht unbedingt die Busse, die manchmal sehr günstig sind. Da kommt man, also ich bin tatsächlich in London gelandet mit dem Flugzeug. Das hatte strategische Gründe. Es gibt einen Flughafen, der näher an York ist, aber ich bin erst in London gelandet und bin eine Nacht in London geblieben und bin dann von London nach York gefahren mit dem Bus. Und das war eine 5-Stunden-Fahrt und da zahlt man dann unter 20 Euro. Völlig fein, wie ich finde. Und dann gibt es andere Zugfahrten, für die man irgendwie zwischen 30 und 40 Euro zahlt oder manchmal auch Pfund, was ja noch teurer ist, was recht kurze Strecken sind. Ich finde auch, dass die Ticketpreise sich recht schnell entwickeln. Ich hatte tatsächlich gerade bei Durham das Problem, dass ich abends nach dem Ticketpreis geschaut hatte und dann dachte, ja, morgens buche ich das Ticket. Und dann war es einfach 10 Euro teurer geworden. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das von einer Nacht zur nächsten so passieren kann. Hat mich ein bisschen geärgert. Tatsächlich kommt man nach Durham auch recht günstig mit dem Zug. Und das in unter einer Stunde. Ursprünglich war das Ticket, glaube ich, bei 11 Pfund, als ich mal nachgeschaut hatte. Ich habe es aber nicht direkt gebucht. Das ist natürlich wieder so der Nachteil am öffentlichen Nahverkehr. Man möchte ja zum Teil auch flexibel bleiben. Und das kann man mit Bus und Bahn weniger, wenn man nicht zu viel Geld ausgeben will. So wie ich es gerade gesagt habe, dann wird es auf einmal viel teurer. Auf der anderen Seite ist es aber einfach so, dass das Wetter auf der Insel eher unberechenbar ist. Und dann will man manchmal von Tag zu Tag gucken, was bietet sich jetzt an, eine Outdoor-Aktivität oder eher drinnen. Und wenn man sich diese Flexibilität beibehält, dann kann es halt sein, dass die Tickets deutlich teurer werden. Aber ich habe mich dafür entschieden, mit dem Zug nach Durham zu fahren. War eine sehr bequeme Fahrt. Auch die Bahnhöfe, wahnsinnig modern. Eigentlich ist diese ganze Geschichte öffentlicher Nahverkehr in Großbritannien mal eine Extra-Folge wert. Deswegen will ich da jetzt nicht noch weiter drauf eingehen. Ich habe das ja jetzt schon ganz schön ausgebaut. Ja, also nur so viel. Ich bin quasi mit dem Zug nach Durham gefahren und bin in Durham angekommen und von dort aus erstmal meinem Kartensystem gefolgt. Das ist ja immer eine tolle Sache, ne? Dass wir ja auch nach dem Brexit immer noch die Möglichkeit haben, entspannt unser Datenvolumen auf dem Handy zu nutzen und keine Roaming-Kosten haben oder so. Und ich bewege mich immer gerne mit meinem Apple-Kartensystem fort. Da gibt es ja auch verschiedene Präferenzen. Ich nutze das und bin dann vom Bahnhof Richtung Altstadt gegangen. Man geht erstmal so ein bisschen durch so einen grüneren Bereich, sehr viele Bäume und man geht so ein bisschen bergab. Es ist da tatsächlich auch etwas bergig. Und dann kommt man zu so einem großen Kreisel, den zu überqueren, das dauert erstmal eine ganze Zeit. Und dann biegt man in die Straße Milburn Gate und folgt dieser Straße und kommt dann zu einer Brücke, die über diesen Fluss führt, über diese Flussschleife, von der ich vorhin sprach. Und dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten. Man kann entweder durch die Altstadt oder direkt über den Burgberg zur Kathedrale von Durham gelangen, was ja unser Ziel heute ist. Und ich habe mich dafür entschieden, auf dem Hinweg den direkten Weg über den Burgberg zu wählen. Und auf dem Rückweg bin ich dann durch die Altstadt zurückgegangen. Genau, das heißt, wenn man über den Burgberg geht, geht man über den Fluss, über die Brücke und hinter dem ersten Gebäude nach rechts und geht den Berg relativ steil bergauf und es kommt dann relativ schnell, dass linksseitig sich das Durham Castle erhebt, diese große Burg, und man geht dann weiter geradeaus und am Ende der Straße biegt man links ab und landet dann auf dem sogenannten Palace Green. Das ist der große zentrale Platz, an dem es sowohl auch die Universitätsbibliothek als eben auch die Durham Cathedral, und die steht rechts. Man schaut dann nach rechts und hat dieses eindrucksvolle Bild von dieser Kirche. Wie gesagt, es ist eindrucksvoll, es ist riesig, es ist ein schönes Bauwerk. Und tatsächlich stehen wir hier in gewisser Weise schon vor Hogwarts. Allerdings aus der Perspektive, wenn wir von dort diesen Burgberg hochlaufen, nicht so gut zu erkennen. Das sieht man dann eher, ja, wenn man um die Kirche rumgehen würde oder auch aus dem Innenhof, sind die anderen zwei Türme gut zu erkennen. Und zwar ist es so, dass der Set-Designer Stuart Craig sich sehr an verschiedenen Kirchen orientiert hat, als er Hogwarts, das Modell von Hogwarts, geschaffen hat, was wir ja auch auf der Studiotour in London, also in den liebsten Studios, bewundern können, dieses großartige, große Modell von Hogwarts. Und daran sehen wir ja die verschiedenen Elemente von Hogwarts. Und ein Element sind diese zwei großen, viereckigen Türme mit, ja, einer Art kegelförmigen Aufsatz, also einem kegelförmigen Dach obendrauf auf dem viereckigen Gebäude. Und dieses Gebäude oder dieser Gebäudeteil von Hogwarts ist tatsächlich die Durham Cathedral, bloß mit Spitzhüten obendrauf, mit Türmen oder Turmspitzen, die da einfach ergänzt wurden, um es nicht original 1:1 zu übernehmen. Wie gesagt, aus der Perspektive, wo wir jetzt auf die Kirche schauen, nicht so gut zu erkennen, an späterer Stelle aber auf jeden Fall. Also wir sind jetzt quasi an der Kirche angelangt und ich möchte einfach mal starten mit einem kleinen Zitat, was ich im Reiseführer gelesen habe, und zwar stand da: Great Towers of Durham, yet well I love thy mixed and massive piles, half church of God, half castle against the Scot. Und das finde ich ganz interessant, weil es uns eben sagt, es ist halb eine Kirche von Gott und auch zur anderen Hälfte auch ein Schloss gegen die Schotten. Also man sieht quasi, was für eine Position diese Kirche schon immer inne hatte, auch eine verteidigende Position. Eine Zeit lang war sie tatsächlich auch ein Gefängnis. als sie noch nicht in der Form, wie sie heute dastand, existierte, sondern noch mehr mit Holz verkleidet war. Aber sie hatte immer einen strategischen Punkt in der Verteidigung des Umlandes. Genau, wenn wir uns jetzt die Kirche mal genauer angucken, genau genommen heißt sie nämlich gar nicht Durham Cathedral, sondern Cathedral Church of Christ, Blessed Mary, the Virgin and St. Cuthbert of Durham. Das ist der ganze lange Name dieser Kirche. Wir nennen sie aber nur Durham Cathedral, beziehungsweise im Deutschen auch gerne Kathedrale von Durham. Was mir ein bisschen lieber ist, mein TH ist nicht das Allerbeste. Genau, die Kirche stammt aus dem 11. Jahrhundert und hat eine Länge von 143 Metern. Es ist wirklich ein sehr massives Gebäude, das sich in alle Richtungen erstreckt. Also wir haben das Kirchenschiff, wie es immer so üblich ist, mit Ausbuchtungen verschiedenen Seiten. Verzeiht mir, dass ich da jetzt vielleicht architektonisch, künstlerisch nicht ganz so korrekt bin. Da bin ich nicht ganz drin in der Thematik. Aber dann, ja, hat die quasi, die Kirche führt dann noch weiter, indem die Kreuzgänge eben an der einen Seite mit angebaut sind. Insgesamt ist es eine normannische Architektur, die man öfter dort in den Regionen findet. Sehr schön, ich bin auch ein großer Gotik-Fan und auch diese Architektur sehr schön anzusehen. Sehr massiv, das hatte ich auch gerade in dem Zitat vorgelesen, massive piles, also sehr massive Säulen, die diese Kirche tragen. Und ja, eigentlich wurde die Kirche als Residenz des Bischofs von Durham errichtet. Und auch das sehr interessant. Der Bischof von Durham ist die viertwichtigste Person in der Kirche von England. Die steht immer rechts, oder derjenige steht immer rechts neben dem Monarchen bei der Krönung. Und das ist ja gar nicht so lange her, dass Prinz Charles zum King Charles wurde. Und da war es Paul Roger Butler, der inzwischen nicht mehr der Bischof von Durham ist. Tatsächlich ist die Königsfamilie sehr verbandelt mit dem Ort Durham, mit der Kathedrale von Durham und sind auch öfter mal dort vor Ort. Zum Beispiel auch, ich glaube, zu Ostern waren sie zuletzt dort, Charles und Camilla. Ja, also tatsächlich ein wichtiger Ort in der anglikanischen Kirche, diese kleine Stadt Durham. Ja, und es gibt eine Legende über den Bau dieser Kirche, da will ich auch gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil tatsächlich ist es ja ein bisschen kompliziert zu verstehen. Es gab da ein paar Mönche, die sind mit ihrem heiligen St. Cuthbert losgezogen. Cuthbert hier, bisschen kompliziert auch geschrieben, mit C-U-T-H und dann Bird. Der war schon lange verstorben, war in einem Sarg, den hatten sie dabei und wollten sich ein neues Gotteshaus errichten. Sie sind dann mit diesem Sarg auf einem Karren durch die Weltgeschichte gezogen und sind an dieser Stelle im Schlamm stecken geblieben, an der Stelle, wo heute die Kirche steht. Und das sahen sie als Zeichen, dass dort ein neues Gotteshaus errichtet werden sollte. Dann gab es noch irgendwie eine kleine Parallelstory mit so Milchmädchen, also zwei jungen Frauen, die irgendwie eine Kuh gesucht haben. Diese Kuh ist irgendwie Teil der Fabelwesen in England. Bisschen kompliziert. Es gibt da auch noch in der Nähe eine Gasse, die nach diesen Kühen benannt wurde. Ja, wollen wir jetzt gar nicht so viel drum herum reden. Auf jeden Fall haben sie dort an der Stelle dann wohl eine Kirche erbaut und St. Cuthbert, der Heilige, der wohl, nachdem sie das erste Mal den Sarg geöffnet hatten, immer noch unversehrt war, das ist die Legende, der liegt heute immer noch dort oder das, was von ihm übrig ist. Später hat man festgestellt, er ist inzwischen nicht mehr unversehrt. Und ja, das ist also die Legende zum Bau der Kirche, aber tatsächlich war wahrscheinlich die strategische Lage wirklich entscheidend, weshalb dort Kirche, Burg und andere Gebäude entstanden sind. Genau, die Kreuzgänge, von denen ich schon sprach, die wurden erst im Spätmittelalter, und zwar ab 1388 erbaut. Und das englische Wort für Kreuzgänge ist Cloister. Und diese Cloister stellten tatsächlich auch die Gänge von Hogwarts dar. Für uns also total spannend. In diesen Gängen sind Harry, Ron und Hermine von einem Klassenzimmer zum anderen gegangen, unter anderem in diesen Gängen. Wir haben natürlich noch andere Kirchen, Schlösser, die als Drehorte dienten, aber in den ersten beiden Teilen von Chris Columbus als Regisseur directed, die sind tatsächlich dort auch viel gedreht worden. Und auch Filch patrouillierte in diesen Gängen, und zwar auch interessanter Fakt am Rande, mit einem großen Schlüsselbund, an dem sehr große Schlüssel zu sehen sind. Und dieser Schlüsselbund ist tatsächlich ein Originaler aus der Kathedrale. Er diente im Film als Requisit, ist aber durchaus einzusetzen, um Schlösser in der Kathedrale von Durham aufzuschließen. Auch das fand ich eine ziemlich coole Geschichte. Ja, auch der Innenhof wurde für Harry Potter genutzt. Der Innenhof, der in diesen Kreuzgängen liegt. Das ist der sogenannte Cloistergarth. Und der wurde unter anderem in Harry Potter und der Stein der Weisen benutzt. Da lässt Harry Hedwig in einer Szenerie aus Schnee fliegen. Die Szenerie aus Schnee ist tatsächlich alles Fake. Das war alles Kunstschnee zu diesem Zeitpunkt. Der ganze Innenhof wurde mit diesem Kunstschnee ausgestattet. Und ja, daraus entstand dann diese sehr romantische, auch irgendwie melancholische Szene, in der Hedwig davonfliegt. Die, wie gesagt, in Durham gedreht, genauso in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Auch da taucht dieser Innenhof wieder auf. Sehr präsent in der Szene, in der die Quidditch-Teams aufeinandertreffen. Malfoy als neuer Sucher vorgestellt wird. Und dann geschieht ja diese Szene quasi, in der Hermine sich einmischt und sagt, wenigstens musste sich keiner in unser Team einkaufen. Und dann wird Malfoy wütend, beleidigt sie als Schlammblut. Und Ron geht mit seinem kaputten Zauberstab auf ihn los. Und der Fluch, den er auf Malfoy jagen wollte, feuert rückwärts. Ron fliegt zurück und fängt dann an, Schnecken zu erbrechen. Genau diese Szene findet in diesem Innenhof der Cathedral von Durham statt. Und ich finde, da kann man sich ganz doll reinfinden, wenn man dort steht und sich diesen Ort anguckt. Diese Szene fühlt man, die sieht man vor sich. Ein bisschen schwieriger, finde ich, ist es mit dieser Hedwig-Szene, weil es einfach eine ganz andere Bild- und Farbkomposition war mit diesem Schnee. Und wenn man selber jetzt dort ist, während alles grün ist, dann ist das ein bisschen ferner ab. Bei dieser Szene mit den Quidditch-Teams, finde ich, das hat sehr viel Kamerabewegung. Wir sehen verschiedene Perspektiven und auch den Hintergrund in verschiedenen Perspektiven. Und deshalb sehr gut das, was wir in dem Moment dann vor uns sehen, wenn wir in den Kreuzgängen oder von den Kreuzgängen der Durham Cathedral in den Innenhof schauen. Ganz schöne Sache. Vor allen Dingen muss ich sagen, als kleiner Tipp, beziehungsweise da kommt man vielleicht auch selbst drauf, ich bin so ein, also offensichtlich bin ich ein kleiner Nerd, sonst würde ich hier keinen Podcast über Harry Potter Drehorte machen. Und mich interessiert dann in dem Moment, wenn ich vor Ort bin, auch wirklich immer, was, also wo wurde das jetzt genau gedreht? Wurde es in dieser Ecke des Hofes gedreht oder in dieser? Und dann muss man sich natürlich den Hintergrund ganz genau anschauen und gucken, was sehe ich dort und was gibt es vielleicht nicht an jeder Ecke. Und es ist dann manchmal wie so ein kleines Rätsel. In dieser Kirche musste man das selbst herausfinden. Ich war in Gloucester. Da helfen die einem tatsächlich, indem sie einem einen schönen Tourguide in die Hand drücken, den man natürlich bezahlen kann. Da wird genau beschrieben, in welchem Gang welche Szene stattgefunden hat. Und hier muss man eben ein bisschen selber schauen. Und ich neige dann dazu, entweder mir Fotos anzuschauen auf Google, indem ich nochmal die Szene eingebe. Erst versuche ich es immer auf Deutsch. Wenn ich dann kein passendes Bild finde, versuche ich das nochmal auf Englisch zu beschreiben. Und wenn ich das nicht so richtig erkennen kann, dann ist es natürlich praktisch, wenn man auch irgendwie eine Streaming-App auf dem Handy hat und dann natürlich auch ein bisschen Datenvolumen. Man soll sich jetzt nicht hinsetzen und den ganzen Film schauen, aber ich habe dann schon mal Netflix aufgerufen und geschaut, bisschen vorgespult in Harry Potter und die Kammer des Schreckens, mir die Szene rausgesucht mit den Quidditch-Teams und habe ganz genau auf den Hintergrund geachtet, habe dann festgestellt, dass es in einer Einstellung zu sehen ist, dass also wir sehen zwar die Kreuzgänge, die sind ja alle so ein bisschen gleich aufgebaut auf niedriger Höhe. Und wenn man dann so ein bisschen, wenn die Kamera so ein bisschen zurückfährt, sehen wir ein Gebäudeteil, der zum Teil so ein bisschen verklinkert aussieht und zum anderen so ein bisschen verputzt. Ich glaube nicht, dass das die richtigen Worte sind, weil das irgendwie, glaube ich, eine ältere Technik ist und die Steine auch deutlich älter sind als das, was man sich jetzt vorstellt, wenn ich von Klinkern rede. Aber ich denke, ihr werdet es erkennen, vielleicht auch, wenn ihr euch die Fotos auf Instagram anguckt, die ich dort hochlade. Genau, und da habe ich erkannt, das ist der Hintergrund und dementsprechend wusste ich dann auch genau, an welcher Stelle die Schauspieler gestanden haben müssen. Und das ist so ein kleiner Trick und das mache ich sehr gerne, um zu schauen, wo tatsächlich was stattgefunden hat. Und dann hatte ich ja schon angekündigt, beziehungsweise die Folge trägt ja auch den Namen Professor McGonagalls Klassenzimmer. Und zwar ist das Kapitelhaus, das sogenannte Chapter House im Englischen. Und das treffen wir zweimal recht prominent an. Zum einen in Harry Potter und der Stein der Weisen. Als Harry und Ron zu ihrer ersten Unterrichtsstunde kommen, die wir erleben, Verwandlung bei Professor McGonagall. Und sie kommen zu spät, kommen gehetzt durch die Tür und Ron sagt, Mensch, was meinst du, was der alte McGonagall uns erzählt, wenn wir zu spät kommen? Und dann verwandelt sich Professor McGonagall von einer Katze auf dem Tisch in ihre Gestalt, da sie ein Animagus ist. Und diese ganze Szene findet in diesem Kapitelhaus der Durham Cathedral statt. Und auch das sehr deutlich zu erkennen, wenn man in diesem Kapitelhaus sich mal ein bisschen umschaut. Man erkennt auf jeden Fall die ganze Umgebung. Später im Film sieht man auch noch mal Professor McGonagall, wie sie am Schreibtisch sitzt und ein Geist in einem der Schulbankreihen sitzt. Auch das ist dort tatsächlich gedreht worden. Da hat man sich dran gehalten und die Kontinuität gewahrt. Und es ist dann aber aus der anderen Perspektive gefilmt. Also wir sehen quasi dann den Blick Richtung Kreuzgänge. Genau. Und auch in Harry Potter und die Kammer des Schreckens sehr präsent in der Szene, in der Hermine Professor McGonagall nach der Kammer des Schreckens fragt. Und zwar ist das quasi die Unterrichtsstunde, in der sie Trinkpokale oder Tiere in Trinkpokale verwandeln sollen. Und es wird dann nach der Kammer des Schreckens gefragt und Professor McGonagall erzählt die Geschichte. Und auch diese Szene in diesem Verwandlungsklassenzimmer, was ein bisschen anders eingerichtet ist als im ersten Teil, ist aber in diesem Chapterhaus gedreht worden. Was ich ganz spannend finde, ursprünglich, also eine ganz lustige Parallele, die ich hier gezogen habe, ursprünglich ist diese Szene im Buch ja nicht so. Es wird nicht Professor McGonagall nach der Kammer des Schreckens gefragt, sondern Professor Binns, der Geschichtslehrer. Wenn man nur die Filme gesehen hat, kennt man den ja leider gar nicht. Professor Binns ist ja der Geist, der Geschichte in Hogwarts unterrichtet. Und ganz, ganz spannend, durch Zufall habe ich rausgefunden, wie Professor Binns mit Vornamen heißt. Der wird ja in den Büchern nie mit Vornamen benannt, aber trotzdem ist es ja so, dass die meisten Charaktere einen Vornamen haben. Und dann findet man die im Harry Potter Wiki oder auf Pottermore. Und tatsächlich heißt Professor Binns mit Vornamen Cuthbert. So, und wenn ihr euch erinnert, habe ich in der Folge schon mal von einem Cuthbert erzählt, diesem St. Cuthbert, der schuld war, dass diese Kirche in Durham tatsächlich überhaupt errichtet wurde. Und dann dachte ich ja, okay, vielleicht war das irgendwie ein sehr geläufiger Name im älteren England, habe das mal gegoogelt. Es mag ein geläufiger Name sein, ich weiß es nicht, aber tatsächlich waren die ersten Google-Einträge eine britische Schauspielerin, glaube ich, und St. Cuthbert. Also wenn man nur Cuthbert eingibt, ist tatsächlich, erstmal hat mir Google in der Suche dann sowieso gleich vorgeschlagen, noch Cuthbert Binns einzugeben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach viel Harry Potter-Kram google und er wusste, worauf ich hinaus will. Aber wenn man nur Cuthbert sucht, kommt man tatsächlich auf diesen, der die Durham Cathedral, naja, ich will nicht sagen gegründet hat, er war da ja schon verstorben, aber der dort begraben liegt. Das ist sicherlich eine Parallele, die vielleicht ein gewisser Zufall ist, also mit dem Drehort und so weiter. Aber ich finde es eine schöne Parallele. Das fühlt sich schon wieder an, als würde sich ein Kreis schließen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, als ich das rausgefunden habe. Genau, also so ein Kapitelhaus ist quasi früher von den Mönchen genutzt worden, um jeden Tag ein Kapitel aus religiösen Büchern vorzulesen, um das der Vollständigkeit halber nochmal zu erwähnen. Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück. Jetzt habe ich ja schon erzählt, wo wir die Drehorte finden, was für Drehorte wir finden. Ich möchte aber nochmal kurz von meinem Besuch dort erzählen, wie ich das gehandhabt habe. Und zwar bin ich, wie gesagt, durch die Glastür, von der ich am Anfang sprach, in die Kirche hineingekommen. Die Glastüren sind ein bisschen verwirrend in der Durham Cathedral. Es gibt immer zwei und man muss gucken, dass man den richtigen Ausgang und Eingang nimmt und dann muss man einen Buzzer drücken, damit die sich öffnet. Alles sehr modernisiert und gar nicht so Harry Potter magisch. Ja, aber dann kommt man in das große Kirchenschiff und dann gibt es einen Tresen, an dem man erstmal, ja, zum Beispiel Eintritt bezahlen kann. Es gibt keinen offiziellen Eintritt. Also genau genommen ist der Besuch der Kirche kostenlos. Es wird um eine Spende von 5 Pfund gebeten, beziehungsweise diese Spendensumme wird vorgeschlagen. Man muss dem natürlich nicht nachkommen. Es gibt ja auch Leute, die dort regelmäßig zum Beten hingehen. Die werden nicht jedes Mal 5 Pfund zahlen. Aber man kann dort quasi einen kleinen Obolus entrichten. 5 Pfund finde ich völlig fair. Und was ich noch fairer finde, ist, dass man für 2,50 mehr, also für 7,50 Pfund, an einer Führung teilnehmen kann. Und dann denke ich mir, ob ich jetzt 5 Pfund gebe oder 2,50 mehr, dann habe ich doch lieber noch jemand an meiner Seite, der mir hier alles mal ein bisschen erklärt und auch ein bisschen Ahnung von dem Thema hat. Und tatsächlich ist es ja mit Kirchen, in denen Harry Potter gedreht wurde, so, dass es ja eine etwas zwiegespaltene Beziehung ist. Auf der einen Seite feiern sie das natürlich und präsentieren das auch und sie wissen, dass sie damit Fans anlocken und Besucher generieren und so weiter. Das heißt, auf der einen Seite wird das natürlich schon publik gemacht, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die in der Kirche arbeiten, die sehr religiös sind und vielleicht jetzt nicht so ein Faible für Harry Potter haben und das auch so ein bisschen belächeln oder gar nicht so interessant finden und nicht so an die große Glocke hängen. Und tatsächlich ist es oft mit den Tourguides so, so habe ich das auch in der Gloucester Cathedral erlebt, dass das eher ältere Herrschaften sind, die jetzt keinen Wert auf Harry Potter Beschreibungen legen. Wenn man nachfragt, würden sie einem aber davon erzählen. Und das finde ich ist dann auch nicht zentral, wenn ich mich selbst belesen kann. Und so bekomme ich einfach nochmal einen Eindruck von dem Gebäude, der Architektur, der Geschichte im Allgemeinen. Und das finde ich ist auch ganz viel wert. Und von daher habe ich mich entschieden, an einer Führung teilzunehmen. Ich hatte meinen Zeitplan relativ streng getaktet. Also das heißt, ich bin mit dem Zug angekommen, musste dann doch eher zügig Richtung Kirche gehen und hatte dann um 13.30 Uhr die Führung. Das war die letzte Führung des Tages. Ich glaube, es finden 3 Führungen pro Tag statt, zumindest aktuell. Und ja, das war für mich idealer Zeitpunkt, 13.30 Uhr. Die Führung ging eine Stunde, beziehungsweise ein bisschen über eine Stunde. Und das finde ich auch eine tolle Geschichte. Habe ich jetzt auch schon zweimal erlebt, dass die Tourguides früher längere Führungen gegeben haben und dann sind die meist so ein bisschen enttäuscht, dass sie gar nicht mehr alles erzählen können. Und dann versuchen sie sich natürlich zu beschränken. Aber wenn dann Nachfragen kommen, dann erzählen sie sehr gerne und sagen, ja, das war ja damals in der Führung noch mit drin. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und dann schweifen sie natürlich manchmal ein bisschen aus. Und dann sind sie meist dabei, so die Zeit zu überschreiten. Und dann wird immer gefragt, ja, ist es okay, wenn ich noch ein bisschen länger spreche? Und ich wüsste nicht, warum es nicht okay sein soll. Also ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie einen Zug kriegen muss oder so, dann ist es natürlich unpraktisch. Ansonsten, also dann kann man sich auch von der Gruppe entfernen und sagen, ich muss jetzt los. Aber ansonsten für 7,50 dann nochmal extra Infos und Wissen vermittelt zu bekommen, finde ich eine ganz tolle Geschichte. Und das war einfach auch bei uns wieder der Fall. Wir hatten eine Dame, Margaret. Margaret war, ich würde sagen, schon über 80 und sie hatte grün lackierte Fingernägel und dazu passend ein grünes Brillengestell und sie war eine schicke ältere Lady mit einem, ja, die tragen dann immer so Talare, damit sie tatsächlich auch ersichtlich sind für die Besucher. Und Margaret hat sich, glaube ich, schon sehr, sehr lange mit dieser Kirche beschäftigt und hat ganz, ganz viel Hintergrundwissen vermittelt, auch zur Kunst in der Kirche. Das fand ich ganz, ganz spannend. Zu den Kirchenfenstern vielleicht eine kleine Geschichte am Rande für den es interessiert. Ihr könnt auch vorspulen, wenn Kirchenfenster jetzt nicht so euer Thema sind, aber tatsächlich wirklich lustig. Es gibt in Großbritannien eine Supermarktkette, Marks & Spencer kennt man vielleicht, und dieser Lebensmittelhandel hat Jubiläum gefeiert vor einigen Jahren und wollte der Kirche von Durham ein neues Fenster stiften, passend zu diesem Jubiläum. Und dieses Fenster ist sehr präsent und da wurden wir auch hingeführt von Margaret. Und wir konnten uns das alle mal angucken und sie hat gesagt, jetzt ratet mal, was ihr dort sehen könnt. Also was interpretiert ihr aus diesem Bild? Es sind sehr viele Kreise und ein Viereck in der Mitte und ich kann das ja bei Instagram mal mit reinstellen, dieses Foto. Oder ihr googelt das einfach mal. Auf jeden Fall gab es ja einen in unserer Gruppe, der meinte, ja, das sieht aus wie Rosenkohl. Da meinte sie, ja, tatsächlich denken viele Leute an Rosenkohl, weil wir jetzt ja davon gesprochen hatten, Marks & Spencer hat das gesponsert, dann denkt man irgendwie gleich an Lebensmittel. Da meinte sie, es hat schon was mit Lebensmitteln zu tun, aber es ist eine biblische Szene, die dort abgebildet ist. Und dann schaute man sich eine Weile dieses Bild an und dann kam man drauf. Das war das letzte Abendmahl. Und ich fand das ganz, ganz spannend. Also sie hat uns selber dahin geführt und man ist dann trotzdem drauf gekommen. Also man hat sich zuerst das Fenster angeguckt und dachte, ja, was soll das sein? Moderne Kunst. Und mit diesem Hinweis kam man selber drauf, dass das letzte Abendmahl abgebildet ist und sie ist dann noch ein bisschen mehr auf die Einzelheiten des Bildes eingegangen. Und ich fand das eine richtig schöne Geschichte, weil es zum einen natürlich die Verbindung zu dieser Lebensmittelkette herstellt, auf der anderen Seite die Verbindung zur Kirche darstellt und wirklich schön gestaltet war. Die neueren Kirchenfenster, also ich finde alte Kirchenfenster wahnsinnig beeindruckend, aber die neueren Kirchenfenster haben zum Teil großartige Farben. Und wenn da eben die Sonne durchfällt, das Glück hatte ich nicht, die Sonne hat nicht so geschienen an diesem Tag, aber auch das Licht, was von draußen dort durchfiel, es war wahnsinnig beeindruckend. Und da gab es auch noch einige andere Fenster, einige Skulpturen, aber ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr dort seid, nehmt auch so eine Führung mit, wenn ihr nur ein bisschen Interesse an Geschichte und Kunst vielleicht habt. Ja, das also zum Thema Führung in der Durham Cathedral und was man dann auch bemerkt, wenn man durch die Kirche geht, wie gesagt, es ist dort auch deutlich präsent, dass dort Harry Potter gedreht wurde. Es ist auf einem großen Schild zu lesen, dass die Kirche auch Drehort war. Ich glaube auch für den Film Elizabeth. Und was auch prominent war, jetzt nicht so mein Thema, aber Avengers Endgame wurde tatsächlich dort auch in einer Szene gedreht. Genau, außerdem ist es möglich, auf den Turm zu steigen. Der Turm ist, ich glaube, um die 60 Meter hoch und man hat dort wohl einen sehr schönen Ausblick über die Stadt. Dafür muss man extra zahlen. Das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Das hat sich an dem Tag einfach nicht gelohnt, weil es so viel geregnet hat. Es gab zwar mal Regenpausen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so der ideale Ausblick gewesen, den ich dort gehabt hätte. Dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden. Ist bestimmt aber eine tolle Geschichte bei schönem Wetter. Genau, ansonsten habe ich halt diese Führung mitgemacht, wie gesagt, ein bisschen über eine Stunde, dann war es irgendwie so 14:45 oder so und dann bin ich alleine in die Kreuzgänge gegangen, also was heißt alleine, da gab es natürlich noch andere Menschen, aber das mag ich sehr, also ich bin großer Fan davon, erstmal an der Führung teilnehmen, um das Gebäude kennenzulernen und dann auf eigene Faust erkunden bzw. einfach auch erleben oder auf sich wirken lassen. Und ich habe dann auf dieser Bank gesessen in den Kreuzgängen, habe erstmal ein Brötchen gegessen, war mir nicht sicher, ob man das da machen kann. Dann ging Margaret an mir vorbei und hat mich nett angelächelt, weil sie mich wiedererkannt hat von der Führung und dachte, okay, sie ist nicht böse, dass ich ein Brötchen hier esse. Und ja, habe das erstmal so ein bisschen aufgesogen, diese Szene in diesen Cloistergarth zu schauen, wo man quasi das alles so vorm inneren Auge gesehen hat, wie dort gefilmt wurde. Und als ich fertig war mit meinem Snack, habe ich dann hin und her überlegt. Ich war alleine unterwegs und dachte, okay, also es kostet mich immer ein bisschen Überwindung, wenn ich alleine unterwegs bin, meine Hogwarts-Robe anzuziehen. Weiß nicht, habe ich manchmal so eine gewisse Hemmschwelle. Wenn ich die dann anhabe, fühle ich mich aber immer super wohl damit. Ich dachte, okay, komm, ziehst du jetzt an, habe meine Regenjacke ausgezogen, habe meine Schuluniform angezogen und hatte meinen Zauberstab in der Hand und habe dann natürlich auch das Stativ rausgeholt und das aber jetzt nicht so dreist irgendwo mitten in den Gang platziert, sondern auf eine Bank am Rand gestellt. Und das war das Schöne. Es war ja dann am Nachmittag und ich fand besonders um die Mittagszeit, als ich in der Kirche angekommen bin, war sie recht stark frequentiert. Aber dann um die Zeit tatsächlich nicht mehr so. Und man ist oft in diesen Kreuzgängen teilweise auch alleine, sodass man tatsächlich auch schöne Fotoaufnahmen machen kann. Und ich mache das sehr gerne, wenn ich alleine bin, dann eben nicht nur alleine, auch mit meiner Freundin zusammen war das ein richtig tolles Mittel mit dem kleinen Stativ, in das man das Handy reinstecken kann. Und habe da Fotos von mir in meiner Hogwarts-Robe gemacht und ganz witzig, wie gesagt, es ist mir mal so ein bisschen unangenehm und dann kamen natürlich auch mal Leute vorbei. Dann kam eine Familie und ein kleines Mädchen sagt, Mami, Mami, look, it's Hermione. Und ich fand das ganz süß. Tatsächlich wird die parallele Hermine bei mir nicht so oft gezogen, da ich ja rote Haare habe. Und dann wird eher so, ja, ich habe dann schon mal im Harry Potter Theater meinte ein Mädchen, Mama, das ist Ginny Weasley. Das ist so eher die Parallele. Aber ich fand süß, dass das kleine Mädchen an Hermine gedacht hat. Ist mir tatsächlich auch der liebere Charakter, um das mal ganz kurz klarzustellen. Und genau, und dann kam die Mutter, ich glaube, es waren tatsächlich zwei Frauen und zwei Kinder. Und die Mutter kam auf mich zu und meinte, könnten wir vielleicht ein Foto mit ihnen machen? Und ich war kurz überfordert und meinte, ja, klar. Und das kleine Mädchen war so aufgeregt und stand da neben mir. Und ich habe gesagt, möchtest du vielleicht meinen Zauberstab halten? Und sie stand dann nur ganz aufgeregt neben mir und wir haben ein Foto gemacht. Und da dachte ich dann irgendwie schon, ach, das war es ja jetzt wert, meine Hogwarts-Uniform anzuziehen. Hast du jemanden glücklich gemacht? Tatsächlich kam dann auch noch eine kleine Reisegruppe von Asiaten. Die waren eher älter, also ich würde sagen so das Alter meiner Eltern oder noch älter. Und die haben auch gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen können. Und dann wurde ich auf einmal zu so einer kleinen Attraktion dort an den Kreuzgängen. Aber ich bin froh, dass ich selber von mir auch noch ein paar schöne Fotos gemacht habe. Und ja, ich neige dann dazu, aus jeder Perspektive 1000 Fotos zu machen, um mir das dann auch später nochmal gut vorstellen zu können und um es euch natürlich auch zeigen zu können. Das wird dann auf Instagram wieder der Fall sein. Genau, also habe ich mich dann recht lange in den Kreuzgängen dort aufgehalten, bin dann nochmal in den Museumsshop gegangen, auch der sehr schön, hat auch eine eigene Harry Potter Abteilung, da kann man sogar Merchandise kaufen. Also ja, auch alles wirklich schön gemacht, schön durchdacht. Ja, und das war eigentlich dann mein Besuch in der Durham Cathedral. Bin dann auch nochmal durchs Kirchenschiff gelaufen, was ja nun nichts mit Harry Potter zu tun hatte, um da so nochmal eigenständig ein paar Fotos zu machen. Das mache ich auf der Führung selbst immer nicht so gern. Ja, und dann war der Tag eigentlich auch schon wieder vorbei. Es neigte sich dann, also ich halte mich dann auch gerne lange dort auf. Es neigte sich dann auch wirklich dem Ende zu. Es ging dann Richtung Ende der Öffnungszeiten und dann habe ich die Kirche auch wieder verlassen, habe aber auch zwischendurch noch wieder mitbekommen, also die Kirchen in England, die lassen sich wirklich viel einfallen, obwohl ich mitbekommen habe, dass das in Deutschland teilweise auch schon der Fall ist, was so Kunst und Kunstinstallationen angeht. Und ich glaube, in der Durham Cathedral ist in nächster Zeit auch so eine Art Lichtprojektion mit Musik, auch sowas habe ich aus Deutschland schon gehört. Und auch interessant, weil wir selber in der Gloucester Cathedral schon waren, es gibt irgendwie so eine Art Projekt, in dem Planeten in Kirchen ausgestellt werden, in einem bestimmten Maßstab, aber sie sind sehr, sehr groß, diese Planeten, und sowohl in der Gloucester Cathedral waren welche und die werden jetzt wohl auch in der Durham Cathedral ausgestellt werden. Ja, also vielleicht erwischt man ja auch mal einen Tag, an dem man dort ist, in dem gerade irgendwie so ein bestimmtes Projekt vor Ort ist, auch das eine schöne Sache. Die haben auch, ich glaube, in der Zeit Kinderkirchentage gehabt oder sowas in der Richtung. Und es gab einen eigenen Kinderbereich mit Maltischen und so. Ja, also die machen schon sehr viel für Touristen und bieten da jede Menge an, muss ich sagen. Auch unabhängig von Gottesdiensten. Genau. Also ich bin dann, wie gesagt, aus der Durham Cathedral wieder rausgegangen. Es hat geregnet, genieselt. Ich bin durch die Altstadt gelaufen, aber auch hier wieder das kleine Problem, dass man ja immer daran denken muss, dass die Geschäfte recht früh schließen in Großbritannien. Und dementsprechend, ja, habe ich dann gar nicht mehr so viele Geschäfte besuchen können, beziehungsweise was mich ein bisschen geärgert hat, dass ich eigentlich nur noch so ein paar Minuten durch die Markthalle laufen konnte. Die Markthalle ist bestimmt einen Besuch wert. Ich habe sowas schon öfter in Großbritannien gesehen. Das ist wirklich wie ein überdachter Markt mit vielen verschiedenen Ständen. Da gibt es dann Feinkost, Kleidung, Souvenirs, Taschen und so weiter. Aber wie gesagt, die haben auch um 18 Uhr geschlossen und da hatte ich dann nicht mehr viel Zeit, mir das anzugucken. 1851 errichtet ist die Markthalle und hat so schon wirklich ein eindrucksvolles Bild von außen abgegeben. Ja, aber das vielleicht was für den nächsten Besuch und ein paar von den Supermärkten hatten natürlich noch länger auf. Ich war dann nochmal in Boots, das ist so ein Kosmetikladen, und im Next, kennt man ja hier in Deutschland auch als Online-Shop. Und bin dann wieder Richtung Bahnhof gegangen, als es Zeit war, den Zug zu bekommen. Aber was man sonst generell vielleicht noch von Durham erzählen kann, was ich nicht persönlich erlebt habe, aber in den Reiseführern gesehen habe, ist zum einen, dass in Durham Castle eine Studierendenunterkunft untergebracht ist. Also tatsächlich wohnen die Studierenden der Durham Universität in dem Durham Castle. Und in den Semesterferien stehen diese Zimmer leer und werden dann auch vermietet. Also man kann da tatsächlich übernachten und das soll ein gewisses Hogwarts-Feeling mit sich bringen, weil man auch in einem großen Saal Frühstück zu sich nimmt. Und tatsächlich kann man wohl ein Doppelzimmer für 85 Pfund inklusive Frühstück dort bekommen. Ich weiß nicht, wie begehrt das ist und wie schnell das ausgebucht ist. Fand ich aber eine lustige Geschichte, so nahe am Drehort von Hogwarts zu sein und so ein Hogwarts-Feeling zu bekommen, indem man in so einem altehrwürdigen Gebäude übernachtet und dann in so einem Speisesaal zum Frühstück isst. Fand ich eine schöne Idee, vielleicht auch mal eine Überlegung für ein anderes Mal. Was noch so eine kleine Hogwarts-Parallele ist, sind die Holzboote, mit denen man auf dem Fluss Weir umherpaddeln kann. Diese Holzboote sind wohl schon sehr alt, sehr klassisch. Und das erinnert natürlich irgendwie daran, wenn man jetzt den Burgberg hochschaut und dort die Burg und die Kirche thronen sieht, dann erinnert das natürlich irgendwie in gewisser Weise auch an die Fahrt, die die Erstklässler nach der Reise mit dem Hogwarts Express auf sich nehmen, um dann am Ende in Hogwarts zu landen, indem sie ja über den großen See mit den Holzbooten fahren. Und genau das kann man, also genau das, aber man kann halt mit Booten über diesen Fluss fahren und fühlt sich dann vielleicht auch so ein bisschen wie Harry Potter zu Beginn seines ersten Schuljahres. Ja, der letzte Preis, der am Reiseführer stand, waren 10 Pfund pro Erwachsener und in der Saison ist da wohl von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aber auch das war für mich einfach keine Sache, die Relevanz hatte, dadurch, dass ich wirklich einen sehr regnerischen Tag erwischt hatte. Genau, ich bin dann wie gesagt zurück zum Bahnhof und von dort zurück nach York gefahren. Das war alles ganz entspannt und das war eigentlich die Geschichte zum Tag in Durham, zu dem, was ich dort erlebt habe und zur Kirche an sich. Und da gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe nur noch mal eine kleine Geschichte, die mir am Rande eingefallen ist. So ein paar Harry Potter Fakten, die jetzt so in den letzten Wochen veröffentlicht wurden, wo ich noch mal kurz meine Vorfreude mitteilen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr ihr es verfolgt, aber ich denke, wenn ihr euch für Harry Potter Drehorte interessiert, dann wird euch auch die neue Serie interessieren, die HBO Max produziert. Und ich bin da auf jeden Fall furchtbar gespannt und ganz interessiert daran, wie sie das aufbereiten werden. Und da sind ja in den letzten Wochen tatsächlich die Darsteller veröffentlicht worden, die ersten Darsteller und unter anderem das Goldene Trio. Und ich bin ganz positiv aufgeregt. Ich bin wirklich gespannt, was sie draus machen. Ich denke, sie haben die Möglichkeit, da jede Menge draus zu machen, wenn sie jetzt eine Staffel pro Buch haben. Sie könnten das natürlich aber auch irgendwie in den Sand setzen, wenn sie sich jetzt lauter Nebenstränge ausdenken, die gar nicht da waren. Ich würde mich super freuen, wie wahrscheinlich die meisten Fans, wenn sich am Buch orientiert wird, wenn einfach die Story, die es nicht in die Filme geschafft hat, in diese Serie schaffen würde. Und aber natürlich wird es für uns eine große Umstellung. Es wird alles neu, vor allem mit den neuen Schauspielern. Und deswegen bin ich so gespannt, wie sie es filmisch umsetzen werden und das eben auch aus der Perspektive desjenigen, der hier die Drehorte besucht. Ich denke, dass sie ja vielleicht auch in den Studios wieder drehen werden oder dass sie Teile des Sets benutzen. Ich weiß es aber nicht. Also ich finde es schön, wenn sie kein ganz neues Hogwarts sich ausdenken, sondern wenn es sehr nah an dem ist, was wir kennen, wenn wir ja natürlich jetzt schon die neuen Schauspieler haben, die ja nötig sind nach all der Zeit. Aber wie schön wäre es, wenn wir uns in den originalen Kulissen wiederfinden und vielleicht auch an den Drehorten, die wir hier gemeinsam besuchen. Also auch das bin ich ganz gespannt, ob sie das vielleicht wieder nutzen als Kulisse oder ob das gar keine Option ist. Ja, und die neuen Schauspieler, die da jetzt veröffentlicht wurden, hatte ich auch eine ganz lustige Konversation mit meiner Freundin, weil sie meinte, ja, sie hat sich das mal angeguckt, das ist ja nur so ein erster Blick auf die Kinder, ein Foto von diesen Schauspielkindern. Und sie meinte, ach, ich weiß nicht, mit Harry und Hermine, ich sehe die noch nicht so als Harry und Hermine, aber den Ron, ja, okay. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe Harry und Hermine angeguckt und dachte, das sind Harry und Hermine, das gefällt mir. Und habe den Ron angeguckt, dachte, okay, ich sehe da noch nicht so Ron, der hat halt nur rote Haare. lustig. Also ich glaube, so hat jeder irgendwie eine ganz andere Perspektive auf das Ganze. Und ich glaube wirklich, es ist ja nur ein Bild, von dem wir jetzt nicht urteilen können. Und genauso ist es mit den anderen Schauspielern, die veröffentlicht wurden, wo ich mich über einige schon sehr gefreut habe. Auch der Dumbledore-Darsteller, der ja in The Crown mitgespielt hat, wo ich auch sehr begeisterter Zuschauer bin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, wie gesagt, ich denke, wir können jetzt nicht von diesen Bildern schlussfolgern, aber ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Serie und ja, habe dann aber auch zu meiner Freundin gesagt, ich bin auch durchaus in der Lage, das voneinander zu differenzieren. Wenn ich merke, dass es mir nicht gefällt, dann betrachte ich das einfach als was Separates. Dann ist das in meiner Welt einfach nicht geschehen und es ist kein Harry Potter Canon. Genauso wie The Cursed Child. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Das Theaterstück großartig umgesetzt auf der Bühne. Für mich ist das aber nicht Harry Potter. Es ist für mich was anderes. Ich möchte nicht, dass das so passiert ist. Und ja, habe das Buch damals gelesen und dachte, was für eine Story, was ist das? Habe es dann im Theater gesehen, inzwischen zweimal, einmal in England und einmal in Hamburg. Und finde das Theaterstück an sich super umgesetzt. Das Buch wurde eben auch als Theaterstück geschrieben. Das merkt man dann auch, wenn man vor Ort ist. Die Magie, die dort vor Ort herrscht, ist wunderbar. Die Schauspieler wunderbar. Aber ich habe meine Schwierigkeiten damit, das ins Harry Potter-Universum zu übersetzen. Also dementsprechend denke ich, kann ich diese HBO Max-Serie vielleicht auch für mich ausklammern, falls sie nicht meinen Erwartungen entspricht. Aber noch mal ganz kurz zu The Cursed Child. Das ist nämlich auch ein ganz toller Fakt, der in der vergangenen Woche gedroppt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Tom Felton wird ja tatsächlich Draco Malfoy am Broadway spielen. Und ich bin so traurig, dass er das nicht in England, in London macht, sondern in Amerika. Aber auf der anderen Seite, wie großartig ist das, dass Tom Felton in die Schuhe schlüpft, die ihm bekannt vorkommen, wie er es so genannt hat, dass er einfach wieder Draco Malfoy spielen wird, 19 Jahre später, nachdem jetzt so viel Zeit vergangen ist und er tatsächlich in dem Alter von Draco Malfoy in dem Theaterstück ist. Ich finde es großartig, ich freue mich total über diese Rollenbesetzung, hätte sie mir in England gewünscht, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja nochmal. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte jetzt hiermit auch die Podcast-Folge abschließen. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, auf Instagram findet ihr mich unter gleis-943-podcast. Dort findet ihr immer begleitendes Bildmaterial und ich denke, das ist wirklich ganz interessant, wenn man hier die Folge gehört hat, sich das nochmal anschauen zu können, die Orte, von denen ich erzählt habe. Kommentiert dort gerne, bewertet gerne den Podcast, schreibt mir Nachrichten. All das hilft ja auch, meine Reichweite zu erhöhen. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr mich unterstützt. Empfehlt den Podcast gerne euren Freunden, also insofern es Potterheads sind. Andere interessiert das wahrscheinlich eher weniger. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und wir hören uns in 2 Wochen am Montag wieder. Und ich denke, da werden wir mal zurück nach Schottland reisen. Aber dieses Mal nicht so in die Highlands, sondern mal nach Edinburgh. Und gucken, was da so los ist. Was da so mit Harry Potter zu tun hat. Und ja, da sprechen wir in 2 Wochen drüber. Ansonsten wünsche ich euch, falls ihr mir nachreist, eine gute Reise. Falls ihr zu Hause seid, entspannte Tage bis dorthin. Und alles Gute. Wir hören uns.